Genau, ich habe schon gesagt, ich bin Tabea und habe von Schülern geredet. Ich bin Lehrerin in Berlin. Und ein kleines Zeugnis, was ich auch am Anfang mit euch noch teilen möchte, was ich jetzt im Zeugnisteil nicht geteilt habe, war, dass meine Schüler mich gefragt haben, Frau Freitag, was ist eigentlich Ihr größtes Hobby? Und bevor ich antworten konnte, hat sich ein Schüler gemeldet und meinte, Bibel lesen. Und da dachte ich mir, als Schüler das mitgenommen hat, hat er schon viel mitgenommen, da musste ich gar nichts weiter sagen und konnte weiter den Unterricht machen. Das fand ich auf jeden Fall schön. Bevor wir anfangen mit der Predigt, würde ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir so, dass du hier bist. Wenn wir viele sind, wenn wir wenige sind, dass du da bist und dass es darauf ankommt. Ich danke dir so, Herr, dass du uns Gemeinde schenkst. Ich danke dir, dass du uns erlaubst, dass wir uns hier treffen können in deiner Gemeinschaft. Ich danke dir für das Privileg, dass du hier bist, dass wir einfach Freude haben dürfen, weil du da bist, weil wir dich kennen dürfen und weil du dich auch an uns freust. Du freust dich, dass wir deine Kinder sind. Du freust dich, dass wir zu dir gehören. Ich bitte dich, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir auf dich hören, dass jeder Einzelne von uns was mitnimmt und ja, dass wir einfach auf dich schauen in diesem Gottesdienst. Alles andere vergessen, was uns sonst belastet und ja, einfach die Zeit genießen können in deiner Gegenwart. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde Eisenhüttenstadt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit mit großer Freude für euch bete. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft Jesu Christi eingesetzt. Und ich bin ganz sicher, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird, bis zu dem Tage, der Jesu Christi wiederkommt. Das sind doch schöne Worte, oder? Ermutigende Worte. Gute Worte, die auf jeden Fall richtig gut tun. Wer von euch kennt denn dieses Grußwort? Wer von euch hat das schon mal gehört? Sehr gut. Wer hat diese Worte denn so ähnlich schon mal zu einer anderen Gemeinde gesagt? Das wollen wir heute herausfinden. Wer eine Bibel von euch mit hat, der darf gerne mitlesen. Ich finde, das macht es immer einfacher, wenn man seine eigene Bibel mitnimmt. Wir befinden uns im Philipperbrief. Wer sich das also schon mal denken kann, es geht um die Gemeinde in Philippi, die diese Grußworte erhalten hat. Ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ganz schön wäre, dass immer, wenn ich jetzt hier bin, ich mit euch im Philipperbrief weitergehe. Ich weiß noch nicht genau, wann ich immer wieder hier sein werde, aber ihr könnt euch darauf einstellen, wenn ihr mich hier das nächste Mal seht, geht es im Philipperbrief auf jeden Fall weiter, dann könnt ihr schon mal gespannt sein. Meine Predigt habe ich überschrieben, ein Liebesbrief an die Gemeinde. Und ihr werdet noch herausfinden, warum. Genau, ich habe meine Predigt überschrieben, ein Liebesbrief an die Gemeinde. Ich möchte mit euch anfangen und die ersten zwei Verse lesen, sind auch hier vorne abgebildet. Vers 1 und Vers 2. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im ersten Jahrhundert begannen Briefe immer mit einem Absender und mit dem Empfänger. Das heißt, Briefe wurden immer so quasi angefangen mit einem Grußwort, dass man sofort wusste, wer ist der Empfänger dieses Briefes, wer soll den Brief bekommen und wer ist der Absender, wer schreibt den Brief. Das heißt, wir sehen das genau hier in diesen zwei Versen aus. Paulus schreibt einen Brief. Paulus kennt ihr wahrscheinlich alle. Paulus kennt ihr wahrscheinlich auch aus diesem Ausspruch, den selbst Nichtchristen oft verwenden, ach, die Person dort, die ist doch vom Saulus zu Paulus geworden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Viele wissen vielleicht gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Paulus war ein Saulus zu diesem Zeitpunkt noch. Saulus war ein richtig, richtig intensiver Christenverfolger, der dann aber durch ein großes Wunder zu Jesus Nachfolger geworden ist. Und deswegen, wenn ihr jemand hört, der sagt, ah, die Person ist vom Saulus zu Paulus geworden, die Person hat sich sehr verändert, genau das ist bei Paulus geschehen. Saulus hat damals, wurde er noch genannt, Saulus, hat die Christen verfolgt, wollte sie einsperren, wollte sie töten, hat dann aber Jesus gesehen und ist dadurch selber zum Christ geworden und hat anderen Leuten von Jesus erzählt. Zu diesem Zeitpunkt, wo er dieses hier schreibt, wo er diesen Gruß schreibt, die ersten zwei Verse, sitzt Paulus in einem römischen Gefängnis. Warum sitzt er da, könnte man sich fragen. Das kommt noch. Paulus und Timotheus steht hier. Timotheus wird von Paulus an vielen Stellen als sein geliebtes Kind beschrieben. Sein geliebtes Kind, nicht biologischer Natur, sondern geliebtes Kind im Glauben. Und ihm hat Paulus wahrscheinlich diesen Brief diktiert. Deswegen werden die beiden hier als Autoren dieses Briefes genannt. Sie sind Knechte Jesu Christi, so bezeichnen sie sich selbst. Ein Knecht ist für uns vielleicht ein komisches Wort, wenn wir es vielleicht heute nicht so wirklich verwenden. Aber Knecht bezeichnet einen bereitwilligen Menschen, der mit Freude und in Treue seinem Herrn gehorsam ist. Also es geht hierbei um eine freiwillige Knechtschaft, komisches Wort, ein freiwilliger Gehorsam des Herrn. Er schreibt also an die Heiligen in Christus Jesus. Heilige, das sind die Gläubigen in der Gemeinde von Philippi. Philippi, eine sehr, sehr große Stadt, die man auch heute noch auf der Karte sehen kann. Er schreibt an Gläubige in der Gemeinde, einschließlich derer, die Gemeinde leiten, die Aufseher, das heißt quasi die Leiter der Gemeinde. Er schreibt an die Heiligen, die in Christus Jesus sind. Also er beschreibt damit gleich von Anfang an in diesem zweiten Vers die Vereinigung der Philippa mit Jesu Tod und Auferstehung. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi, die in Christus Jesus ist. Und weil sie in Christus Jesus sind, weil sie Jesus angenommen haben und weil sie an den Auferstandenen glauben, deswegen konnten sie auch Heilige genannt werden. Und er wünscht ihnen, wie ihr in Vers 2 seht, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus. Aber kann man sich doch fragen, warum wünscht er denn Gnade und Frieden? Ich habe doch gerade gesagt, dass sie schon geheiligt wurden, dass sie schon gerettet sind, dass sie schon begnadigt sind von Gott, dass sie schon Frieden mit Gott haben, weil sie Christen sind in Jesus Christus. Sie sind schon mit Jesus unterwegs, sie haben doch eigentlich Gnade und Frieden schon. Warum wünscht Paulus ihnen das hier gleich am Anfang des Briefes noch einmal? Gnade bedeutet ja sowas wie ein unverdientes Geschenk. Gnade bedeutet, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns vergeben möchte, obwohl wir es nicht verdienen. Wir können von uns selbst nichts zu Gott bringen, sondern Gott ist der zu uns gekommen ist und uns Gnade, das heißt unverdientes Geschenk, durch Vergebung gemacht hat. Im Frieden ist es genauso. Durch Jesu Tod haben wir Frieden mit Gott. Aber wir können von uns selbst keinen Frieden mit Gott bekommen, wenn wir es alleine machen wollen. Doch Paulus wünscht hier den Christen Philippi und auch uns Gnade und Frieden. Er wünscht ihnen und auch uns, dass wir voller Gnade und Frieden werden. Gott möchte, dass wir, wo wir die Vergebung von ihm empfangen haben, auch anderen vergeben und dass wir das in unserem alltäglichen Leben immer wieder und immer wieder deutlich machen. Ich finde diesen Wunsch hier ganz am Anfang dieses Briefes so schön, weil es zeigt, ja, so geht es mir auch. Ich habe Gnade von Gott bekommen, ich bin begnadigt, ich bin gerettet und doch brauche ich immer wieder in meinem täglichen Leben diese Gnade von Gott, die mir hilft, anderen gnädig gegenüberzutreten, die mir hilft, anderen Leuten zu vergeben, die mir auch hilft, gnädig mit mir selbst zu sein. Ich weiß, dass mir auch durch Gnade vergeben ist, aber ich will mich auch bewusst entscheiden, Sünde aus meinem Leben rauszuschmeißen. Und das gleiche Prinzip gilt ja auch für Frieden. Deswegen wünscht Paulus den Philippern auch Frieden. Denn, wie wir alle wissen, wie wir auch gerade gehört haben, Frieden ist in unserem Alltag nicht immer präsent. Unsere Beziehung mit Gott ist schon in Frieden, wenn wir Christen sind. Jedoch sehen wir Streit, wir haben immer noch Stress, wir haben immer noch Prüfungen, wo wir in unserem Herzen keinen Frieden haben. Wir sehen Angst, wir sehen Krieg, wir sehen Verfolgung, wir sehen Missverständnisse. Und all das sind Zeichen davon, dass wir in unserem Alltag auch diesen Frieden brauchen, den Paulus hier wünscht. Und so wünsche ich mir auch, dass wir uns so grüßen, dass wir uns vielleicht mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig klingt, dass wir, wenn wir uns sehen, dass wir sagen, ich wünsche dir Gnade und Frieden. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben mit Gnade und Frieden wächst, weil es einfach schöne Wünsche sind, die, ich glaube, wir alle in unserem Alltag brauchen. Also unterm Strich kann man sagen, wow, Paulus und Timotheus, was für ein Gruß. Was da drin steckt, man liest so schnell über diese ersten zwei Verse drüber und denkt sich, ach, ja, danke, das haben die beiden geschrieben, interessant. Aber was hier schon drin steckt, Heilige, Christus Jesus, Friede, Gnade, Herr, so viele Wörter, die einfach ein Hammergruß sind, wo viel, viel drin steckt. Wenn ich diesen Brief geschrieben hätte, so wie ich es ja eingangs versucht habe, euch das, an euch quasi diesen Brief zu richten, würde es bei mir eher so klingen. Tabea, Knechtin, auch gegendert, Knechtin Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Eisenhüttenstadt sind, samt Kai-Uwe und Friederike und Rahel, die Gemeindeleitung sind und allen weiteren Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christi. So würde es quasi aussehen, damit ihr versteht, das kann man auch heutzutage noch super auf uns verwenden. Jetzt kommt auch die Stelle, die ich euch am Anfang schon zitiert habe. Vers 3 bis 6. Ich habe auch noch ein Bild mitgebracht von Paulus, damit man sich den mal vorstellen kann. Also ich habe einfach bei Google eingegeben, ob es auch mal Bilder gibt, weil ich kann mir immer nichts vorstellen unter so älteren Menschen. Aber hier seht ihr nochmal zwei Bilder. Damit ihr auch wisst, wer den Brief geschrieben hat. Paulus von Tarsus, so wird er genannt, er war der bedeutendste Missionar des Christentums und einer der ersten christlichen Theologen. Er trug entscheidend dazu bei, den neuen Glauben auch für Nichtjuden zu öffnen. Also behaltet das im Kopf, wenn wir durch den Brief gemeinsam gehen. Das ist quasi dieser Paulus, der diesen Brief hier schreibt. Jetzt kommt, wie gesagt, die Stelle, die ich euch am Anfang schon zitiert habe. Vers 3 bis 6. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus dankt für seine Gemeinde. Paulus dankt für die Gemeinde in Philippi. Wofür dankt er denn mit Freude? Vers 5 steht, ich danke mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Die Philipper waren also eine Gemeinde, die bei der Verbreitung des Evangeliums eine große Rolle gespielt haben. Sie waren auch dafür verantwortlich, dass sie verkündet haben, dass Jesus lebt. Dass er eine historische Figur war Das heißt, dass er wirklich als Mensch gelebt hat, aber dass er mehr als das war. Dass er auch der war, der am Kreuz gestorben ist, der der rettende Messias war und ist und der auch am dritten Tage auferstanden ist. Und Paulus freut sich so, dass diese Gemeinde die Teilhaber an diesem Evangelium sind. Das heißt, dass diese Gemeinde mit rumläuft, genauso wie Paulus, bevor er im Gefängnis war, und auch anderen Leuten davon erzählt. Hey, Jesus lebt. Dieser historische Jesus, den ihr damals noch gesehen habt, der ist am Kreuz gestorben, der ist auferstanden. Und diese Gemeinde ist quasi ein Partner im Geben, weil sie auch finanziell Paulus und seine Missionsreisen oft unterstützt haben, aber sie ist auch ein Partner im Evangelium weitersagen, in der guten Botschaft weitersagen. Ich frage mich manchmal, wie wir eigentlich diese gute Botschaft weitergeben. Wenn Paulus uns einen Brief schreiben würde, euch als Gemeinde hier in Eisenhüttenstadt, würde er das Gleiche schreiben? Könnte er auch schreiben: Ich freue mich und ich bete mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium hier in Eisenhüttenstadt. Ich finde es so schön zu sehen, dass Paulus dankt. Das ist erstmal seine grundsätzliche Haltung. Er hat eine sehr dankende Haltung. Auch weil natürlich viele Sachen in der Gemeinde verbesserungswürdig sein müssten, ist seine grundsätzliche Haltung erstmal: Ich danke euch, dass ihr an der Verbreitung der Botschaft mit Teilhaber seid. Und ich glaube, hier drin liegt auch der Schlüssel zur Einheit in der Gemeinde und generell zur Einheit der Christenheit. Ich glaube, der Schlüssel dafür, dass wir uns als Christen in der Stadt, in unserem Land, in der ganzen Welt als eine Einheit wahrnehmen, liegt darin, dass wir füreinander danken und dass wir uns auf die Gemeinsamkeit berufen, nämlich, dass wir Teilhaber am Evangelium Jesu Christi sind. Denn ich glaube, dass Paulus unfassbar viele Punkte hätte, die er den Philippern am Anfang schreiben könnte. Ich wünsche mir von euch das. Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum ist das bei euch so und so? Warum ist das immer noch nicht geklärt? Warum bin ich jetzt im Gefängnis und keiner von euch besucht mich? Was ist hier los? Aber nein, Paulus entscheidet sich und sagt: Ich danke meinem Gott jederzeit, wenn ich an euch denke, mit Freuden und in Dankbarkeit, weil ihr Teilhaber an diesem Evangelium seid. Ich glaube auch, dass wenn wir anfangen, sagen wir mal 30 Minuten für jemanden zu beten, der uns eigentlich aus der Gemeinde so richtig, richtig stresst und nervt, ich glaube, dann wird es auch uns schwer fallen, von ihm schlecht zu reden. Ich glaube, wenn wir uns jeden Tag hinsetzen würden und sagen würden, wir beten für eine gewisse Gemeinde in der Stadt oder in unserer Region, wird unser Herz auch von Gott transformiert werden, das heißt verändert werden, weil wir eine ganz neue Dankbarkeit für andere Christen in dieser Welt bekämen. Aber lasst uns nicht nur darüber sprechen, sondern lasst uns das einfach gleich tun. Ich habe in der Vorbereitung wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir füreinander danken. Ich möchte kurz, bevor es weitergeht im Text, einfach beten und danken für verschiedene Punkte. Gott, ich danke dir so, dass wir in dieser Gemeinde hier in Eisenstadt sein können, aber dass du deine Gemeinde auf der ganzen Welt baust. Ich danke dir, dass du Vielfalt zulässt, dass Menschen an dich glauben, in so vielen verschiedenen Arten und Weisen, die vielleicht nicht immer unserer Art und Weise entspricht, aber die du doch berufen hast. Ich danke dir für die Christen weltweit und ich bitte dich, dass du sie bewahrst und dass du ihnen eine unfassbar große Liebe für dich schenkst. Ich danke dir, Jesus, dass wir gewiss sein dürfen, dass wir im Himmel eine unfassbar große Auswahl von verschiedenen Konfessionen, von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Hautfarben, Sprachen, Liedern, Lobpreisstilen, Predigtstilen, was auch immer haben werden. Und dass du das alles kennst, dass du das alles weißt und dass du der bist, der alles zusammenführt. Ich danke dir, Vater, dass du uns als Menschen so unterschiedlich gemacht hast und dass es auch so viele unterschiedliche Gemeinden gibt. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles stehen lässt und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, obwohl wir auch so viele Fehler machen und an so vielen Stellen vielleicht auch einfach dein Wort nicht richtig verstehen oder so viele Punkte einfach gar nicht so umsetzen, wie du dir das gedacht hast. Danke, dass du Gnade mit uns hast. Danke, dass du unser Herr bist und dass wir mit dir gemeinsam dein Reich bauen können. Amen.
Amen.
Ich finde es unfassbar eigentlich, dass Paulus mit dem Dank anfängt. Wenn wir die Apostelgeschichte 16 lesen, dann lesen wir davon, wie Paulus nach Philippi kam. Also genau in diese Stadt, an die er gerade einen Brief schreibt. In dieser Stadt, in Philippi, wurde Paulus verprügelt. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Er wurde wieder verprügelt und er wurde gebeten zu gehen. Wenn mir sowas geschehen wäre in einer Stadt, hätte ich nichts Gutes im Sinn für diese Stadt. Ich würde nicht mehr in diese Stadt gehen wollen. Ich würde auch keinen Liebesbrief an diese Gemeinde schreiben. Und es würde mir super schwer fallen, für diese Gemeinde zu danken, weil ich immer diesen Schmerz, diese Prügel, diese Abscheu in meinem Kopf gehabt hätte, die quasi da in Philippi geschehen ist. Und doch, was Paulus hier macht, ist ein großes Vorbild. Er dankt und er betet für sie, weil sie Teilhaber dieser guten Botschaft sind. Teilhaber könnte man sich so vorstellen, wie man hat eine große Firma und in dieser Firma braucht man auch Teilhaber, die mit in die Firma investieren, die auch ein Stück diese Firma mitführen. Das heißt, wenn wir von Teilhabern sprechen, es ist wie in einer Firma, die verschiedene Teilhaber der Firma haben gewisse Rechte. Die dürfen zum Beispiel auch wählen, die dürfen bei Abstimmungen mit dabei sein, die haben gewisse Rechte. Und wir als Christen weltweit arbeiten alle gemeinsam für dieselbe Firma. Wir sind Teilhaber des Evangeliums und wir haben eine Einheit in dieser Christenheit, weil wir alle das gleiche Evangelium haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier zum Gottesdienst kommen und dass wir auch merken, wir sind alle unterschiedlich. Was verbindet uns eigentlich? Ach so, ja, wir haben den gleichen Glauben. So ist es so wichtig, dass wir in dieser Unterschiedlichkeit die Gemeinsamkeit wahrnehmen. Kommen wir nun zu Vers 6. Vers 6 ist mein Lieblingsbibelvers. Ich weiß nicht, auf wie viele Karten ich diesen Vers schon geschrieben habe. Er ist einfach wunderbar. Lohnt sich auch auswendig zu lernen, weil er wirklich ein richtig guter Vers ist. Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Ich wünsche mir so, dass wir es einander zusprechen. Dass wir einander sagen können, Jakob zum Beispiel, ich nehme dich jetzt mal, du hast ein neues Lebensjahr und Jakob, ich wünsche dir, dass du das einfach merkst, dass Jesus, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, dass der es auch bewahrt in dir und dass er es vollenden wird. Das heißt, dass er das bewahrt, dass er es zum Ende führen wird und dass er genau weiß, was dieses Werk ist. Und dass er das niemals loslassen wird, sondern dieses gute Werk, diesen Glauben in dir, den hält Gott ganz fest. Ich wünsche mir, dass wir uns diesen Vers auf die Fahne schreiben. Dass wir uns einander zusprechen, dass wir zu sagen, du, ich sehe deine Zweifel. Ich sehe deine Hin- und Hergerissenheit manchmal. Ich sehe deine Sorgen. Ich sehe deine Geldprobleme. Ich sehe deine Krankheit. Ich sehe deine Versagensängste und doch bin ich in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk, ist Gott, der an diesem Funken, diese Sehnsucht nach ihm in dir begonnen hat, dass er es ausführen wird, dass er es bewahren wird und dass du dich auf Gott verlassen kannst.
Weil Gott selbst kümmert sich um dich und auch das, was er in dich hineingelegt hat. Er kümmert sich darum, dass das Potenzial und deine Gaben in dir auch zum Vorschein kommen, weil er sich ja was dabei gedacht hat. Er kümmert sich darum, dass das in dir zum Vorschein kommt. Er selbst wirkt in dir und er hat dich auch im Blick. So wichtig, dass wir nicht niemals denken, dass wir von uns selbst gerettet wurden. Dass wir ja ach so tolle Menschen und ach so tolle Christen sind, dass wir selbst zu Gott kommen können. Sondern dass wir wissen, dass Gott dieses Werk in uns bewirkt hat und dass er es auch bewahren wird. Mir gibt dieser Vers unfassbar viel Kraft. Ich glaube, jeder von uns kennt mindestens eine Person, die mal mit Jesus unterwegs war, die vielleicht sogar mal getauft wurde, die mal jeden Sonntag zum Gottesdienst kam, die mal bei uns im Hauskreis war, mit der wir mal ein richtig gutes Gespräch über Gott hatten, die eigentlich von sich gesagt hat, dass sie Christ war. Und doch fragen wir uns heute, was ist mit der Person? Wo ist sie hin? Was ist mit diesem Funken, der da eigentlich in ihr drin war, passiert? Und Gott, wo bist du da eigentlich? Und ich nehme dann immer wieder diesen Vers und sage, Gott, ich verstehe dieses Werk, was du in dieser Person gemacht hast, nicht. Aber ich bitte dich, dass das, was du da angefangen hast in der Person, dass du es auch vollenden wirst. Und für uns Christen gilt, dass Gott diese Errettung, die er in uns bewirkt hat, auch bewahren wird und dass er die auch bis Jesus wiederkommt, immer wieder neu in uns entfachen wird. Das heißt, dass er immer wieder sagen kann, du bist gerettet, hab keine Angst, hab keine Zweifel, zweifle nicht an deiner Errettung, wenn du wirklich mit Jesus gehst. Lass dich nicht von links und rechts davon ablenken, sondern bewahre das Gute, was du in dir hast, und zwar meine Errettung. Wir können uns sicher sein, dass Gott keine halben Sachen macht. Wenn Gott in deinem Leben was anfängt, wenn Gott anfängt, in deinem Leben Wohnung zu beziehen, wenn jemand anfängt zu glauben, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns auch zu seinem Ziel führt. Im Hebräerbrief schreibt der Autor, was uns dabei hilft. Er schreibt, versäumt nicht die Versammlungen der Heiligen. Und ich glaube, wenn ich Paulus hier richtig verstehe, ist es auch genau das, was er sagt. Ihr seid die Heiligen in Jesus Christus. Ihr seid Teilhaber am Evangelium Christi. Versäumt nicht die Veranstaltung. Versäumt nicht die Gemeindezusammenschlüsse, weil genau in denen ermutigen wir uns ja. Sehen, dass wir anders sind, aber sehen, dass wir trotzdem den gleichen Glauben haben. Versäumt nicht die Veranstaltungen. Versäumt nicht die Versammlungen, die Gottesdienste. Denn hier in der Bibel, im Gebet, werden wir daran erinnert, dass Gott der ist, der unser Leben lenkt. Dass Gott der ist, der mit uns als Gemeinde, mit uns als Christen in dieser Welt ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Nämlich, dass wir sein Reich bauen. Nicht, dass jeder von uns einzeln leidet, sondern dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Christen in dieser Welt gemeinsam sind und zusammenstehen. Was braucht es dafür? Es braucht, wie es in Johannes 15, Vers 5 steht, dass wir wissen, dass Gott der Weinstock ist und wir die Reben sind, die abhängig sind von ihm. Die nicht auf sich selbst vertrauen, sondern die immer wieder alles aus Gottes Kraft tun wollen. In Johannes 15 steht sogar richtig klipp und klar, getrennt von ihm könnt ihr nichts tun. Dieser Vers hat mich in den letzten Wochen sehr berührt, weil ich genau das gemerkt habe, was ich vom Eingangs gesagt habe. Ich habe diese Gnade und diesen Frieden in meinem Leben in der letzten Woche nicht so doll gespürt, weil ich mit einer Person überhaupt nicht klargekommen bin. Sich in mir alles gesträubt hat, sie wirklich zu lieben, sie wirklich zu sehen, wirklich gut zu ihr zu sein. Und dann habe ich an diesen Vers gedacht, wo steht, getrennt von mir, getrennt von Jesus könnt ihr nichts tun. Und mir ist eingefallen, wie wenig ich eigentlich für diese Person bete und wie viel ich mit meinen eigenen Gefühlen versuche, irgendwie das mit mir auszumachen, sie mehr zu mögen, sie mehr zu lieben, was auch immer. Aber ich gemerkt habe, getrennt von Jesus kann ich nichts tun. Ich muss da für sie beten, ich möchte für sie beten, weil ich weiß, das ist das Einzige und das Beste, was hilft. Wir können unseren Glauben ohne Jesus nicht aufrechterhalten. Dieses Werk, was er uns begonnen hat, das kann nur Jesus aufrechterhalten, weil er das in uns gewirkt hat. Und er es auch zur Vollendung führen wird. Ich glaube, jeder von uns kennt so Lebensbeispiele aus seinem Leben, wo er merkt, cool, das war nicht ich, das hat Gott gewirkt. Ich habe euch ja schon mal von der Pausenandacht erzählt, die ich bei mir in der Schule gestartet habe. Und vor einer Weile hat unser Schulleiter in einem Shortbrief, so heißt er bei uns, an alle Eltern, an alle Pädagogen der Schule, an den Hausmeister, an die Putzfrauen, an das ganze Schulkollegium geschrieben, dass wir in diesem Schuljahr, weil wir eine evangelische Schule sind, ein paar mehr Andachten machen möchten. Und ich zitiere: Ich danke Frau Freitag, dass sie jeden Mittwoch vor allem für die größeren Schüler die Andachten anbietet und danke ihr für ihre Initiative und ihr Engagement. Und hier habe ich gemerkt, es wird gesehen, dass ich die Andachten leite, aber auch nur, weil Gott es bewirkt hat. Ich merke hier sehr, wie Gott es gewirkt hat. Er hat dieses gute Werk begonnen und er wird es auch zu Ende führen. Er hat dieses gute Werk hier, diese Andachten begonnen und ich bin gewiss, dass er auch in den Schülern arbeiten wird und er die auch im Blick hat und mit ihnen Gutes vorhat. Gott hat ein gutes Werk in uns allen begonnen. Er hat ein gutes Werk in uns Christen begonnen und er wird es auch zur Vollendung bringen. Das ist doch eine super ermutigende Gewissheit. Amen.
Amen.
Ich glaube, jeder von uns hat hoffentlich im Gottesdienst jetzt gedacht, an eine Person habe ich jetzt besonders gedacht, die schon lange nicht mehr im Gottesdienst war. Der ich das vielleicht auch gerne mal sagen möchte, hey, komm doch mal wieder. Hey, dieses Werk, was Gott in dir angefangen hat, das möchte er auch zur Vollendung bringen. Und deswegen habe ich hier ein paar Karten mitgebracht, gesponsert von Harry. Vielen Dank. Ein paar Karten mitgebracht, die hinten noch beschrieben werden wollen. Hier vorne steht drauf, es gibt verschiedene Muster. Auf der Karte steht zum Beispiel drauf, ich werde euch tragen. Und ich gebe euch jetzt, jeder bekommt mindestens eine Karte. Wer mehrere Personen im Kopf hat, der bekommt auch mehrere Karten. Gar kein Problem, wir haben viele. Ich möchte, dass ihr so eine Karte nehmt und dass ihr auf die Rückseite an eine Person denkt, die lange nicht mehr in der Gemeinde bei uns war, die lange nicht mehr im Hauskreis war oder einfach eine Person, an die ihr denkt, die ihr mal ermutigen solltet. Und ich möchte, dass ihr hier drauf schreibt, hey, wer auch immer, ich wünsche dir Gnade und Frieden zum Beispiel in den Situationen, die du gerade erlebst. Und ich würde mich so freuen, wenn du mal wieder zum Gottesdienst kommst. Ich möchte, dass ihr eine ermutigende Karte schreibt. Bitte schreibt nicht sowas wie, warum warst du schon so lange nicht mehr da oder irgendeinen Vorwurf, sondern dass ihr das mitnehmt und eine Person ermutigt und schreibt, hey, ich denke noch an dich. Du warst mal hier, du warst mal da. Und es wäre einfach schön, wenn wir uns mal wiedersehen würden. Vielleicht im Gottesdienst, vielleicht auch auf dem Kaffee. Schreibt das gern. Ich gebe die Karten jetzt aus und nehmt das auch mit. Wer sagt, ich kann nicht so gut schreiben mit Stiften, der darf auch gern sein Handy nehmen und eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder was auch immer. Aber vergesst das nicht, sondern ermutigt eine Person daran, dass wir Gnade und Friede benötigen, aber auch, dass Gott, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird und dass wir einander brauchen. Amen.
Amen.